Wenn ich das Gesetz dann kannst du dich da drin.
Ups. Herzlichen Dank mal für die überfreundliche Einladung und die vielen lobenden Worte. Ich hoffe, ich kann denen halbwegs gerecht werden. Und ich hoffe vor allem auch, dass ich die Frage, die du jetzt schon gestellt hast, am Ende zumindest einen Teil beantworten kann, nämlich warum gibt es diese Organisation überhaupt, diese UNRWA? Um das zu erklären, wird es ein bisschen um Geschichte gehen müssen, und zwar um eine Geschichte, wie eine Organisation zu dem geworden ist, was sie definitiv nicht werden wollte. Das ist nämlich die Geschichte der UNRWA in kurzen Worten zusammengefasst. Also fangen wir am Anfang an. Und wenn wir über Flüchtlinge reden, muss man zunächst mal feststellen, Flüchtlingspolitik in dem Sinne, wie wir es heute verstehen, hat es bis nach dem Ersten Weltkrieg im Grunde genommen nicht gegeben. Erst mit dem Ersten Weltkrieg ist sowas wie internationale Flüchtlingshilfe entstanden. Wer zuvor Flüchtling geworden ist, hat schlicht und ergreifend Pech gehabt und musste schauen, wo er bleibt. Grund für diese Entwicklung, dass eben internationale Flüchtlingshilfe entstanden ist, waren natürlich die verstärkten und sehr viel mehr Menschen umfassenden Fluchtbewegungen, die im Zuge des aufkommenden Nationalismus und des Nationalstaats als vorherrschenden Modell einhergegangen sind. Die erste Hilfsaktion internationaler Art hat sich auf russische Flüchtlinge bezogen, also Flüchtlinge, die aus der nunmehrigen Sowjetunion nach der Oktoberrevolution geflohen sind. 1921 wurde zu diesem Zweck, zur Betreuung dieser Flüchtlinge, das erste Mal ein Flüchtlingskommissar des Völkerbundes damals natürlich noch eingesetzt. Ein Jahr später war dieser Mann, Fridtjof Nansen, auch ganz maßgeblich daran beteiligt, den zwischen der Türkei und Griechenland vereinbarten Bevölkerungsaustausch zu organisieren. Also einen Bevölkerungsaustausch, bei dem 1/4 Million Griechen ungefähr aus der Türkei nach Griechenland umgesiedelt wurden und gleichzeitig 500.000 Türken aus Griechenland in die Türkei übersiedelt wurden. Und er war dann in weiterer Folge auch noch an der Neuansiedlung von zigtausenden Armeniern aus der Türkei, in Syrien, im Libanon und in Armenien selbst beteiligt. Nach seinem Tod 1930 gab es dann ein International Office for Refugees, das hat diese Aufgaben übernommen. Alles das eine autonome Einrichtung unter dem Dach des Völkerbundes. Wichtig zu wissen, und das ist vor allem für die UNRWA wichtig und vor allem auch darin, dafür, worin sich die UNRWA dann tatsächlich von dem unterscheidet, was Flüchtlingshilfe damals gewesen ist. Wichtig ist, dass diese ganze Flüchtlingshilfe des Völkerbundes auf drei Prinzipien beruht hat. Erstens, die Konzentration hat eindeutig darauf bestanden, rechtlichen und politischen Schutz für Flüchtlinge zu gewährleisten. Es wurde versucht, den Flüchtlingen in den Aufnahmeländern, in die sie geflüchtet sind, zumindest den Status von dort normal lebenden Ausländern zu verschaffen. Das heißt, Flüchtlinge, die ihre Heimatländer verlassen haben, sollten dank der internationalen Flüchtlingshilfe rechtlichen Status erhalten können und nicht im rechtlosen Raum verbleiben. Zweitens, der Völkerbund hat damals nicht selber Mittel zur Verfügung gestellt, sondern er hat sich selbst als Koordinator der Hilfsleistung anderer Organisationen betrachtet. Das heißt, es waren private Organisationen im Großen und Ganzen und der Völkerbund und Flüchtlingsbüro des Völkerbundes hat eben diese private, philanthropische Arbeit von privaten Organisationen organisiert, aber eben nicht selber unterstützt. Er hatte dafür weder ein Mandat noch irgendwie auch nur ansatzweise Mittel, die dafür erforderlich gewesen wären. Und das dritte Prinzip, Flüchtlingshilfe war immer zeitlich sehr eng begrenzt. Es ging darum, denjenigen, die in Not geraten sind, so schnell wie möglich zu helfen. Das hat auf mehreren Wegen stattfinden können, aber das Ziel war, so schnell wie möglich Hilfe zu leisten und nicht Fluchtsituationen Jahre, möglicherweise Jahrzehnte lang in die Länge zu ziehen. Während des Zweiten Weltkrieges und unter der Herrschaft des Nationalsozialismus ist klar geworden, dass das Flüchtlingsproblem noch viel größere Ausmaße angenommen hat. Jeder weiß, wie viele Millionen Menschen nach Ende des Zweiten Weltkrieges aus ihrer Heimat geflohen sind, aus unterschiedlichsten Gründen. Dafür haben die Vereinten Nationen schon 1944 dann die United Nations Relief and Rehabilitation Administration gegründet. die eben nach Kriegsende die Versorgung mit Nahrungsmitteln, mit Kleidung, mit Brennmaterial und ähnlichen Dingen gewährleisten sollte und vor allem auch bei der Repatriierung oder Neuansiedlung von Flüchtlingen behilflich gewesen ist. Das hat mehr oder minder gut funktioniert. Binnen weniger Jahre hat diese Organisation rund 7 Millionen Menschen repatriieren können, also zurück in ihren Heimatländern ansiedeln können. Rund 1 Million, nicht nur, aber hauptsächlich selbstverständlich Juden und Jüdinnen, für die war das nicht möglich, aus ebenfalls nachvollziehbaren Gründen. Für die gab es dann eine neue Organisation, zeitlich befristet wiederum, wie alle diese Organisationen, die International Refugee Organization, auch unter dem Dach der Vereinten Nationen. Da ging es dann eben hauptsächlich nicht mehr um Repatriierung, also die Juden und Jüdinnen, die staatenlos gewesen sind nach dem Zweiten Weltkrieg, hatten schlicht und ergreifend keine Heimat mehr, in die sie zurück hätten gehen können und oder wollen. Das heißt, es ging darum, Neuansiedlung in anderen Ländern zu organisieren. Kleine Nebenbemerkung, da haben sich auch die arabischen Staaten schon eingemischt, weil sie mit all ihrer Macht verhindern wollten, dass irgendwelche Juden im Nahen Osten angesiedelt werden. Das heißt, die arabischen Staaten haben schon da, lange vor der Gründung Israels, ihr politisches Gewicht sozusagen in die Waagschale gelegt, um zu verhindern, dass Juden nach Palästina reisen dürfen. 1951 wurde dann innerhalb der UNO ein Amt gegründet, das es heute noch nach wie vor gibt, das Office of the High Commissioner for Refugee, also das Hochkommissariat für Flüchtlinge, das es eben, wie gesagt, bis heute noch gibt. Schwerpunkt, auch dieses UNHCR, wie es heißt, war erneut nicht direkt die Flüchtlingshilfe, sondern der Versuch, politischen und rechtlichen Schutz für Flüchtlinge zu organisieren. Das heißt, ihnen Zugang zu Arbeitsmarkt zu verschaffen, Zugang zu Sozialleistungen zu verschaffen und ähnliches. Aber eben nicht Hilfe, nicht direkte Hilfe. 1951 ein Meilenstein in der Geschichte der Flüchtlingshilfe, die Genfer Flüchtlingskonvention, in der festgehalten wurde, das ist auch wichtig im Verhältnis dann zur späteren Diskussion der UNRWA. Wer ist ein Flüchtling in dieser Flüchtlingskonvention zufolge? Nun, ein Flüchtling ist eine Person, die sich wegen, Zitat, der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt. Oder eine Person, die den Schutz ihres Heimatlandes nicht in Anspruch nehmen kann, oder wegen dieser Befürchtungen, eben wegen Verfolgung und so weiter, nicht in Anspruch nehmen will oder staatenlos ist oder eben nicht in das Land des Aufenthalts zuvor zurückkehren kann oder will. Wichtig für uns in diesem Zusammenhang ist nochmal ein Punkt. Diese Definition hat das völlig ausgeschlossen, was man heutzutage intern Vertriebene oder interne Flüchtlinge nennen würde. Die Definition, die ich Ihnen gerade vorgelesen habe, hat ja ganz klar gesagt, es geht um Menschen, die sich außerhalb ihres Landes befinden, außerhalb des Landes ihrer Staatsbürgerschaft, außerhalb des Landes ihres Aufenthalts vor der Flucht. Das ist, wenn man das UNHCR betrachtet und das heutige Hochkommissariat, nach wie vor der Fall. Also von den Grundstatuten her ist es nach wie vor so, dass die Vereinten Nationen, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, eigentlich kein Mandat hat, sich um sogenannte interne Vertriebene oder interne Flüchtlinge zu kümmern. Sie tun das mittlerweile und sie tun das in nicht geringem Ausmaß, wie sie auch viele andere Dinge tun, die nicht unbedingt vom Mandat gedeckt sind. Aber entscheidend war für diese Anfangsphase immer, es ging einzig und allein um Personen, die sich außerhalb ihres Heimatlandes, außerhalb des Landes ihrer Staatsangehörigkeit befinden. Und ein ganz entscheidender Punkt bei dem internationalen Flüchtlingsregime sozusagen, das das Hochkommissariat der Vereinten Nationen ausmacht. Eine Person fällt in dem Moment nicht mehr unter den Schutz des UNHCR, wenn entweder die Fluchtursachen weggefallen sind oder vor allem diese Personen neue Staatsangehörigkeiten annehmen. Also in dem Moment, in dem jemand, ein Flüchtling, eine neue Staatsangehörigkeit annimmt, ist er rechtlich und politisch gesehen kein Flüchtling mehr. Das heißt natürlich nicht, dass in dessen persönlicher Erinnerung Flucht nach wie vor ein prägendes Moment ist und sicherlich identitätsprägend ist, aber rechtlich und politisch gesehen erlischt der Flüchtlingsstatus in dem Moment, in dem jemand eine neue Staatsbürgerschaft annimmt. Zusammenfassend also, sowohl der Völkerbund als auch die Vereinten Nationen haben ihre Flüchtlingsarbeit auf einen ganz bestimmten Kreis eingeschränkt von Leuten, nämlich eben jenen Flüchtlingen, die außerhalb ihrer Heimatländer gelebt haben und die von keiner Regierung geschützt oder vertreten wurden. Denen sollte eben Schutz gewährt werden. Und außerdem eben im Zentrum stand dieser rechtliche und politische Schutz. Kommen wir jetzt zu dem Thema, um das es eigentlich geht, nämlich die arabischen Flüchtlinge im Zuge des israelischen Unabhängigkeitskrieges. Die Geschichte dürfte bekannt sein, ich werde da jetzt nicht darauf eingehen, aber im November 1947 beschließen die Vereinten Nationen die berühmte Teilungsresolution, also den Teilungsvorschlag, müsste man eigentlich sagen, wenn man es genau sagen will. Das damalige Mandatsgebiet Palästina soll geteilt werden in einen jüdischen Staat und einen arabischen Staat. Auch immer wichtig dazu zu sagen, vom palästinensischen Staat hat damals niemand geredet, weil noch niemand die Palästinenser als Gruppe bezeichnet hat, sondern es sollte ein jüdischer Staat entstehen und ein arabischer Staat entstehen. Wir alle wissen, wie es weitergegangen ist. Die arabischen Staaten haben diese Teilungsresolution und alle Teilungsvorschläge im Bausch und Bogen abgelehnt und sind gegen den noch nicht einmal existierenden Staat Israel in den Krieg gezogen. Gefolgt hat ist ein Krieg, der im Wesentlichen in zwei Phasen zerfallen ist, der, wenn man so möchte, Bürgerkrieg zwischen auf der einen Seite jüdischen Streitkräften und auf der anderen Seite irregulären arabischen Milizen bis zum Mai 1948, dann die Staatsgründung 1948 und daraufhin folgend unmittelbar die Invasion von 5 arabischen Armeen und ein regelrechter interstaatlicher Krieg. Wie damals der damalige Generalsekretär der Vereinten Nationen richtigerweise festgestellt hat, der erste zwischenstaatliche Krieg seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und im Zuge dieses israelischen Unabhängigkeitskrieges, der dann letztlich mit dem Waffenstillstandsabkommen 1949 zu Ende gegangen ist, sind eben Hunderttausende Araber zu Flüchtlingen geworden. Aus verschiedenen Gründen. Wir können in der Diskussion dann sicher noch auf diese verschiedenen Gründe und auf die verschiedenen Phasen dieser Fluchtbewegung eingehen. Aber für unseren Zusammenhang reicht es mal zu sagen, Hunderttausende haben ihre bisherige Heimat in Israel verlassen und sind zunächst einmal zu Flüchtlingen geworden. Eine allgemeine ethnische Säuberung, wie das oft heutzutage behauptet wird von anti-israelischen Agitatoren, hat es in diesem Krieg allerdings nicht gegeben. Und das zeigt sich auch nicht zuletzt daran, dass zu Ende des Krieges rund 150.000 Araber in Israel verblieben sind, die zwar nicht unmittelbar, aber mit einigen Jahren Verspätung dann auch die israelische Staatsbürgerschaft erhalten haben und sozusagen im Grunde genommen die Grundlage dessen gebildet haben, was heute auch die arabische Minderheit Israels ist. Rund 2 Millionen Menschen, 20% der israelischen Bevölkerung heutzutage. Nun sind Fluchtbewegungen in einem Krieg ja nichts Ungewöhnliches. Das wusste man ja nicht zuletzt nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage ist, wie konnte aus einem Flüchtlingsproblem, wie es viele gegeben hat, eines werden, über das wir 75 Jahre danach noch immer sprechen? Warum gibt es also überhaupt diese UNRWA noch? Wie konnten aus den rund 700.000, Maya hat die Zahl schon genannt, aber zu der Zahl noch ein bisschen später mehr, wie konnte aus 700.000 arabischen Flüchtlingen, wie konnten aus diesen 700.000 von 1948-49 rund 6 Millionen werden, die heute bei der UNRWA Anspruch auf Versorgungsleistungen haben? Nach der Teilungsresolution unmittelbar haben die Vereinten Nationen eine Kommission eingesetzt, die die Übergabe der Mandatsregierung an die neu entstandenen Staaten organisieren sollte. Die Briten haben sich dem verweigert, die ganze Sache ist furios gescheitert, weil die Briten einfach nicht kooperiert haben. Im April hat der Sicherheitsrat schon eine Waffenstillstandskommission ins Leben gerufen, die versucht hat, die Kampfhandlungen zum Ende zu bringen, aber erfolglos geblieben ist. Am 14. Mai 1948 dann eben die Staatsgründung durch David Ben-Gurion. Und am selben Tag hat die Generalversammlung der Vereinten Nationen einen Vermittler eingesetzt, der zwischen den Kriegsparteien vermitteln sollte und eben die Aufgabe hatte, Sicherheit und Wohlergehen der Bevölkerung Palästina, wie es damals hieß, zu gewährleisten. Das war der schwedische adelige Volker Bernadotte, ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg als Vizepräsident des Roten Kreuzes, des schwedischen Roten Kreuzes, an der Befreiung von tausenden Häftlingen aus NS-Konzentrationslagern beteiligt gewesen ist, der aber, wie ein Historiker vermerkt hat, so gut wie nichts über den Nahen Osten oder über Palästina gewusst hat, bevor er zum Vermittler ernannt wurde dort. Bernadotte hat also sehr wohl versucht zu vermitteln, hat auch tatsächlich einen ersten Waffenstillstand vermitteln können, aber vor allem hat er von Anfang an sofort einmal sich ans Werk gemacht und einen Plan zu entwerfen, der die gesamte Teilungsresolution sozusagen auf Basis deren er berufen wurde, über den Haufen geworfen hätte. Wichtig ist, dass für ihn von Anfang an das Problem der Flüchtlinge durchaus eines der entscheidenden Probleme gewesen ist. Im September hat Bernadotte der UN-Generalversammlung einen ersten Zwischenbericht vorgelegt Und darin hat er schon gesagt, dass die Araber, die zu Flüchtlingen geworden sind, und seiner Schätzung zufolge damals waren das 300.000 Leute, dass diese ein Recht auf Rückkehr in ihre Heimat hätten, wenn sie das wollen. Nun kann man über das Recht, dieses Recht sagen, noch einiges mehr sagen als das. Also ich werde auch später nochmal kurz darauf zurückkommen. Ein solches Recht gab es weder schriftlich noch im Staatengewohnheitsrecht damals. Aber das mal nebenbei. Aber schon damals war diesem Vermittler völlig klar, dass eine Repatriierung von Hunderttausenden Arabern nach Israel aller Wahrscheinlichkeit nach nicht funktionieren wird, sondern dass andere Lösungen gefunden werden müssten für das Flüchtlingsproblem. Dieses Problem wurde dann von den Vereinten Nationen aufgenommen. Der Vermittler selbst hat das nicht mehr erlebt, weil er im September von jüdischen Terroristen ermordet wurde. Aber als sein Vermächtnis kann Generalversammlungsresolution vom 11. Dezember 1948 betrachtet werden, die berühmte Resolution 194, die für die gesamte Flüchtlingsproblematik, palästinensische Flüchtlingsproblematik von ganz zentraler Bedeutung ist. Diese Resolution hatte zwei wesentliche Inhalte. Erstens die Einsetzung einer Kommission, deren Hauptaufgabe es gewesen ist, mit den beteiligten Regierungen alle offenen Fragen zu diskutieren und zu erörtern und im Prinzip den Kriegszustand zu beenden und eine Lösung des politischen Konfliktes zwischen Israel und den arabischen Staaten zu finden. Und dann gab es zweitens noch eine wesentliche Bestimmung. In Artikel 11 dieser Resolution 194 ist zu lesen, die Generalversammlung beschließt, dass denjenigen Flüchtlingen, die zu ihren Wohnstätten zurückkehren und in Frieden mit ihren Nachbarn leben wollen, dies zum frühestmöglichen Zeitpunkt gestattet werden soll. Für alle, die es nicht wissen, diese relativ kurze und ja nicht sonderlich aufregende Formulierung ist das berühmte Flüchtlingsrückkehrrecht, das die Palästinenser beanspruchen. Also aus diesem einen Satz, nämlich dem Appell daran, dass Flüchtlinge möglichst schnell zurückkehren sollen, wenn sie das denn wollen und wenn sie in Frieden mit ihren jüdischen Nachbarn leben wollen, aus diesem einen Satz einer Generalversammlungsresolution, und wohlgemerkt, Generalversammlung der Vereinten Nationen kann überhaupt keine bindenden Beschlüsse, sondern bestenfalls Empfehlungen beschließen. Aus diesem einen Satz ist dann durch unzählige Wiederholungen und jahrzehntelange Wiederholungen ein Flüchtlingsrückkehrrecht für die Palästinenser gebastelt worden, das es eben überhaupt nicht gibt und nirgendwo sonst gibt. Das ist so lange wiederholt worden, bis dann die Vereinten Nationen in den 60er Jahren auch plötzlich da Formulierungen gefunden haben, wo vom unveräußerlichen Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf Rückkehr die Rede ist. Das ist, geht alles zurück auf diesen einen Satz aus dieser Resolution 194. Eine Empfehlung der Generalversammlung, die mit natürlich in keinerlei Hinsicht auf irgendeine Art und Weise ein Recht international begründen konnte. Was wollte also die Generalversammlung? Die Generalversammlung wollte, dass ein Teil der Flüchtlinge zurückkehrt. Weil da war zwar die Rede davon, dass sie zurückkehren sollen, aber es gab dann noch einen Absatz danach, der gefolgt hat, der hat sich auch auf Flüchtlinge bezogen. Und in diesem Absatz danach hat es geheißen, die Generalversammlung beauftragt die Schlichtungskommission, die Repatriierung, soweit so gut, Umsiedlung und ökonomische sowie soziale Rehabilitation der Flüchtlinge und die Zahlung von Entschädigungen zu ermöglichen. Auch das ist wichtig, weil was hat das geheißen? Die Generalversammlung hat zwar Repatriierung für einen Weg zur Lösung der Flüchtlingskrise betrachtet, aber hat abgesehen davon genauso schon zum damaligen Zeitpunkt, im Dezember 1948, von Umsiedlung, Neuansiedlung in anderen Staaten und Integration in andere Staaten gesprochen, als ganz wesentlicher Bestandteil der Lösung des Flüchtlingsproblems. Und warum haben sie das gemacht? Ja, weil damals im Großen und Ganzen, es hat ja nicht nur die arabischen Flüchtlinge aus Israel gegeben, sondern parallel dazu hat ja genauso die Vertreibung und Flucht der Juden aus den arabischen Staaten stattgefunden. Also im Grunde genommen genau das, was in anderen Konflikten auch stattgefunden hat, ein Bevölkerungsaustausch. Das war, wenn man auf die damalige Praxis geschaut hat, überhaupt nichts Ungewöhnliches. Bevölkerungsaustausche sind damals in der internationalen Politik nicht als etwas Verwerfliches oder Verdammenswertes betrachtet worden, sondern ganz im Gegenteil, als ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil, um Konflikte zu entschärfen und mögliche friedliche Lösungen für die Zukunft den Weg zu bereiten. Und auf diese Art und Weise, nämlich Bevölkerungsaustausche, sind auch Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg gelöst worden und Flüchtlingskrisen bewältigt worden, die zahlenmäßig weitaus größer gewesen sind, als das der im Fall des israelisch-arabischen Krieges der Fall gewesen ist. Also wir erinnern beispielsweise an rund 12 Millionen Flüchtlinge, die indisch-pakistanische Teilung zur Folge hatte. Oder anderes Beispiel an die etlichen Millionen Deutschen aus dem ehemaligen nationalsozialistisch kontrollierten Osteuropa, die nach dem Krieg vertrieben wurden und die dann natürlich in Deutschland integriert wurden. Auch das wurde von den Alliierten als Voraussetzung für eine friedliche Zukunft betrachtet und nicht als Hindernis für Konfliktlösung oder was auch immer man heute da gerne sagt. Entscheidend aber ist, dass die arabischen Staaten und auch die Palästinenser von dieser alternativen Lösung, nämlich der Neuansiedlung, der Umsiedlung in neue Länder, der Integration in andere Staaten, von Anfang an überhaupt nichts wissen wollten. Ihrer Ansicht nach bestand die einzige Lösung darin, die Palästinenser oder die Araber, wie es damals noch hieß, müssen zurück nach Israel. Und um es vorwegzunehmen, das ist eigentlich der entscheidende Grund, warum wir heute überhaupt noch über das ganze Problem reden. Diese Weigerung der arabischen Staaten und der Palästinenser, irgendeine andere Lösung, konstruktive Lösung des Problems auch nur für diskutabel zu erachten. Maya hat von 700.000 Flüchtlingen gesprochen. Wie viele waren es denn nun wirklich? Ja, die Diskussion darüber ist ungefähr so alt wie das Flüchtlingsproblem und es gibt völlig unterschiedliche Einschätzungen dazu. Die Vereinten Nationen haben eine Wirtschaftsgutachterkommission eingesetzt, 1949 war die dann tätig. Die hat sich die Zahlen angeschaut, und zwar hat sie die Zahlen aus der Mandatszeit hergenommen, der Araber, die im nunmehrigen Staat Israel gelebt haben, und hat einfach schlicht und ergreifend abgezogen die Zahl der Araber, die nach dem Krieg noch immer dort gelebt haben. Und kam man eben durch diese Rechnung zum Schluss, dass rund 726.000 Araber zu Flüchtlingen geworden sind. Plus noch ein paar 10.000, die aus anderen Gründen mitgerechnet wurden. Insgesamt also 750.000 rund. Von denen waren aber nicht alle wirklich bedürftig. Also speziell in der ersten Phase des Krieges hatten die Flüchtlinge aus dem Mandatsgebiet Palästina vor allem auch relativ wohlhabenden Mittelklasse-Arabern bestanden, die in ihre Zweitwohnsitze nach Beirut, nach Amman oder nach Kairo geflohen sind. Die waren also nicht mittellos. So kam also diese Wirtschaftsgutachterkommission zum Schluss, es gibt rund 650.000 echte Flüchtlinge sozusagen. Von Anfang an war es aber so, dass diese Zahl nicht mit dem übereingestimmt hat, was sich am Boden sozusagen abgespielt hat, nämlich schon als dieser Bericht veröffentlicht wurde Ende 1949, wurden unter der Schirmherrschaft der Vorgängerorganisation der späteren UNRWA über eine Million Essensrationen täglich verteilt. Woher kam also die Differenz zwischen 600.000, 625.000 und über einer Million? Nun, zum damaligen Zeitpunkt, jeder wusste, dass es bei der Registrierung ganz massive Unregelmäßigkeiten gegeben hat, dass Leute sich doppelt, dreifach, vierfach, fünffach registriert haben, dass vor allem auch Leute registriert wurden, die überhaupt keine Flüchtlinge waren, sondern ganz schlicht und ergreifend Araber aus den Ländern, in denen diese Registrierungen stattgefunden haben. Man muss dazu wissen, ein Land wie Syrien oder der Libanon waren damals schlicht und ergreifend bettelarme Länder, in denen Hungersnöte geherrscht haben, in denen Arbeitslosigkeit geherrscht hat, in denen eine fürchterliche soziale Lage gewesen ist. Und obwohl es den Flüchtlingen dreckig gegangen ist, haben sie wenigstens auf eine regelmäßige Versorgung zählen können, was für die einheimische arabische Bevölkerung oft nicht der Fall gewesen ist, sodass auch viele Araber es für durchaus attraktiv gefunden haben, aus dem Libanon, aus Syrien, sich als Flüchtlinge registrieren zu lassen, weil das zumindest eine kontinuierliche Versorgung ermöglicht hat, wenn auch schlecht. Jeder wusste also damals, dass diese Zahlen völlig verrückt sind, die da von der Vorläuferorganisation der UNRWA betreut werden. Wo befanden sich diese Menschen? Nun, der Großteil in das, was die Gutachterkommission Arab Palestine betrachtet hat, also das heutige Westjordanland, 430.000, dann ungefähr 210.000 im Gazastreifen, ein paar im Irak, im Jordanien rund 100.000, 140.000 im Libanon und über 80.000 in Syrien. Wenn man sich diese Zahlen vor Augen führt, zeigt sich, rund 65%, also zwei Drittel der Flüchtlinge, befanden sich im Gazastreifen oder in dem, was dann nach jordanischer Annexion das Westjordanland genannt wurde, im Gazastreifen und im Westjordanland. Das heißt, in einem Gebiet, das selbst Teil des Mandatsgebiets Palästinas gewesen ist. Mit anderen Worten, zwei Drittel der Flüchtlinge, der arabischen Flüchtlinge des israelischen Unabhängigkeitskrieges, haben ihr Herkunftsland, nämlich das Mandatsgebiet Palästina, überhaupt nicht verlassen. Fast zwei Drittel, waren also streng genommen, ich habe vorher die Definitionen von Flüchtlingen erwähnt, die damals gängig waren, fast 2/3 dieser Flüchtlinge sind nach damalig geltendem internationalem Recht überhaupt keine Flüchtlinge gewesen, weil sie eben nicht in fremden Staaten, in anderen Staaten als ihren Herkunftsland Zuflucht gefunden haben. Und das ist nicht die einzige Besonderheit, die diese Flüchtlinge ausmachte. Zunächst einmal wurde die Hilfe auch für die palästinensischen Flüchtlinge nicht von der UNO selbst organisiert, sondern die UNO hat, wie auch der Völkerbund davor, koordinierende Arbeit geleistet. Die Arbeit selber, der Versorgung der Flüchtlinge, wurde von privaten Organisationen übernommen. In erster Linie dem amerikanischen Quäker-Komitee, der Liga der Rotkreuzgesellschaften und dem Internationalen Komitee des Roten Kreuzes. Da gab es Unterstützung durch andere UN-Organisationen, aber es war im Wesentlichen eine von privaten Organisationen getragene Arbeit. Und ganz der Tradition gemäß des Völkerbunds und der Vereinten Nationen war diese Nothilfe, als solche war das gedacht, streng zeitlich befristet, nämlich bis Ende 1949. Schon im April 1949 ist aber klar geworden, dass das nicht funktionieren wird und dass die Arbeit verlängert werden muss. Aber die drei Hilfsorganisationen, die ich erwähnt habe, haben von Anfang an auf ein möglichst schnelles Ende dieser Nothilfe gedrängt, weil sie ganz genau gewusst haben, dass dieses Hilfswerk, das da im Entstehen begriffen ist, nur ein Palliativmittel ist, das sich letztlich zum Schaden der Flüchtlinge auswirken wird müssen. Es müssen Lösungen gefunden werden und nicht Hilfsdienste für Flüchtlinge verrichtet werden. Das war die feste Überzeugung der Hilfsorganisationen der damaligen Zeit. So schrieb die Liga der Rotkreuzgesellschaft am 27. Dezember 1949 an den Generalsekretär, Zitat, die andauernde direkte Unterstützung der Flüchtlinge trägt ganz offensichtlich zu ihrem sittlichen Verfall bei und es wird deutlich, dass sie durch ihre die unmittelbarste Not lindernden Auswirkungen auch einer raschen politischen Regelung des Problems zuwiderlaufen konnte. Es müsse also eine Dauerlösung gefunden werden. Diesbezügliche Untätigkeit könnte, wie die Rotkreuzgesellschaft schreibt, nur die Symptome bekämpfende Aktionen würden, Zitat, katastrophale Konsequenzen für die Flüchtlinge haben. Schon damals also die Warnung vor genau dem, was dann nachher mit der UNRWA passiert ist, nämlich aus der Nothilfe eine im Prinzip dauerhafte Einrichtung zu machen. Alle Bemühungen um eine teilweise Repatriierung sind gescheitert. Israel hat sich nicht bereit erklärt, Flüchtlinge zurückzunehmen, beziehungsweise nicht ganz. Es hat sich bereit erklärt, 100.000 Flüchtlinge zurückzunehmen, aber auf jeden Fall keineswegs alle, die geflohen sind, aus guten und nachvollziehbaren Gründen nicht. Also wurde diese Wirtschaftsgutachterkommission eingesetzt und die hätte Planungen entwerfen sollen, okay, was macht man jetzt mit den Flüchtlingen? Wenn eine Repatriierung nicht möglich ist, was passiert mit den Flüchtlingen? Und die Empfehlungen, die diese Kommission gemacht hat, lauteten, direkte Hilfe, soweit sie nötig ist noch, muss geleistet werden, muss aber eben, wie schon zuvor die Hilfsorganisationen gesagt haben, so schnell wie möglich beendet werden, weil sie die Katastrophe der Flüchtlinge nur verlängert und nicht zu lösen hilft. Und je länger keine dauerhaften Lösungen gefunden werden, umso schwieriger würden solche Lösungen in der Zukunft zu finden sein. Die Anzahl der Hilfsempfänger müsste drastisch reduziert werden. In einem ersten Zwischenbericht war davon die Rede, dass von der rund 1 Million Rationen, dass die auf 625.000 binnen weniger Monate reduziert werden müsste und danach sollten die sukzessive weiter reduziert werden. Und Flüchtlinge sollten vor allem nicht nur mit Hilfslieferungen am Leben gehalten werden, sondern es müsse versucht werden, sie in Arbeit zu bringen. Und die Idee dabei war, man macht einfach zusammen mit den arabischen Staaten wirtschaftliche Projekte, in denen die Flüchtlinge Arbeit finden und die gleichzeitig eben zur Entwicklung und wirtschaftlichen Prosperität der arabischen Staaten beitragen. Das war die Idee. Im Großen und Ganzen, also die Vorstellung, eine Lösung der Probleme der Flüchtlinge kann nur Hand in Hand geschehen mit der Entwicklung und wirtschaftlichen Entwicklung der arabischen Staaten. Also das waren ziemlich umfassende Projekte, die da ins Auge gefasst wurde. Aber die Logik dahinter war, auf Dauer würden solche Projekte gar nicht teurer werden, als wenn man die Nothilfe einfach unbegrenzt weiterlaufen lässt. Und wie ambitioniert diese Projekte wurden, das zeigt sich in einem Bericht der Wirtschaftsgutachterkommission schon. Die haben eben gesagt, Zitat, die Hindernisse der wirtschaftlichen Entwicklung im Nahen Osten im Wege, die Hindernisse, die der wirtschaftlichen Entwicklung im Wege stehen, sind dieselben, die die Rehabilitation der arabischen Flüchtlinge behindern. Die Lösung des Problems der Armut und Arbeitslosigkeit der Flüchtlinge ist daher untrennbar mit der Lösung des Problems der Armut und der Arbeitslosigkeit verbunden, das bereits einen großen Teil der Bevölkerung im Nahen Osten betrifft. Die Hilfsmaßnahmen, die geleistet wurden, sollten also eingestellt werden bis Ende 1950, so war der neue Zeitplan. Und um diese umfassenden Hilfsprojekte, die mit den arabischen Staaten gemeinsam koordiniert und entwickelt werden sollten, um die zu koordinieren, braucht es eine neue Organisation. Das war jetzt nun endlich, lange hat es gedauert, aber jetzt sind wir endlich bei der Gründung der UNRWA angelangt. So wurde also die UNRWA gegründet, die im Mai 1950 ihre Arbeit aufnahm. UNRWA, United, also auf Deutsch wird die oft übersetzt mit Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten. Das ist aber im Vergleich zum englischen Namen eine sehr ungenaue Übersetzung, denn Englisch lautet das UNRWA ausgeschrieben United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East. Also eigentlich, wenn man es korrekt übersetzt, Hilfs- und Arbeitsbeschaffungsagentur der Vereinten Nationen. Und das war tatsächlich auch das, was die UNRWA ursprünglich leisten wollte. Es wollte eine Hilfs- und Arbeitsbeschaffungsorganisation sein. Die Vorstellung war also, UNRWA organisiert Projekte mit arabischen Staaten und das führt über lange Sicht zur wirtschaftlichen Entwicklung und Hand in Hand damit zur Integration der arabischen Flüchtlinge in die Aufnahmegesellschaften der arabischen Staaten. Und geschehen ist das genaue Gegenteil. Und die Jahresberichte der UNRWA dieser ersten Jahre zeigen eben lesen sich im Prinzip wie ein Protokoll des fortwährenden Scheiterns, in dem aber die Pläne immer umfassender wurden. Also mit jedem gescheiterten Plan wurde der nächste noch größer angelegt, um im Jahr darauf wieder zu scheitern und wieder einen größeren Plan zur Folge zu haben. Und im Zuge dieser ersten paar Jahre hat sich die UNRWA von sämtlichen Grundsätzen verabschiedet, die ihre Gründung eigentlich zugrunde gelegen sind. Das heißt, die Arbeitsbeschaffungsprojekte haben überhaupt nicht funktioniert oder haben sich als sauteuer erwiesen. Und vor allem war die Kooperationsbereitschaft der arabischen Staaten de facto nicht existent. Im Bericht 1951 der UNRWA hieß es, von den Regierungen wurden die Vorhaben eher nach ihrer Eignung zur Ausführung überfälliger öffentlicher Arbeiten als nach ihrer Zweckmäßigkeit für die Eingliederung der Flüchtlinge ausgesucht. Was heißt das? Das heißt, die arabischen Staaten haben sich von der UNRWA die Infrastrukturprojekte bezahlen lassen, die sie ohnehin hätten früher oder später selber zahlen müssen und waren ansonsten nichts unternommen, um Flüchtlinge zu integrieren. Die UNRWA war völlig machtlos dagegen, hat in ihren Berichten zwar vor der Herausbildung einer Berufsflüchtlingsmentalität gewarnt, die da zu entstehen droht, konnte aber nicht viel mehr machen, als immer neue Pläne entwickeln. Also aus den Einjahresplänen der ersten Jahre wurde dann ein Dreijahresplan. 1954 wurde dann bereits ein Sechsjahresplan eingesetzt. Die Probleme der ganzen Geschichte sind aber natürlich nicht geringer geworden. Ganz im Gegenteil, während die UNRWA also ein Scheitern eines Projekts nach dem anderen attestieren musste, stieg die Zahl der Unterstützungsempfänger immer weiter an, anstatt geringer zu werden. Und die Kosten wuchsen immer weiter an, anstatt geringer zu werden. 1954, also wir sind im Jahr, was sind wir dann, 4 oder 5, je nach Zeitrechnung, wurde die Lebensdauer der UNRWA dann zum ersten Mal nicht mehr für ein Jahr, sondern gleich um 5 Jahre verlängert, weil absehbar war, dass die Arbeit nicht so schnell zum Ende kommen würde. Und mit dieser Entscheidung, die Befristung der UNRWA zu verlängern, gleich auf mehrere Jahre, hat im Prinzip auch der Abschied von den Grundsätzen stattgefunden, der die UNRWA eigentlich geleitet hat in den ersten Jahren. Statt mit wirtschaftlichen Entwicklungsprojekten und in Kooperation mit den arabischen Staaten ist die UNRWA jetzt immer mehr zu dem geworden, was sie eben heute noch ist, eben eine dauerhafte Wohlfahrtsorganisation. Statt die Palästinenser in Arbeit zu bringen, wurde jetzt auf Schulbildung gesetzt, es wurde auf höhere Schulbildung gesetzt, auf Berufsausbildung gesetzt und dergleichen mehr. Das heißt, in dieser Zeit, Mitte der 50er Jahre, wurde der Nukleus dieses riesigen Bildungsprogrammes geschaffen, das heute rund 58% des nicht unbeträchtlichen UNRWA-Budgets ausmacht und in dem knapp 2/3 der heutigen UNRWA-Mitarbeiter beschäftigt sind. Der wesentliche Grund, dass alle diese Pläne nicht funktioniert haben, ich habe es schon genannt, war das Scheitern der arabischen Staaten, weil alle die Pläne, die die UNRWA hatte, konnte, wie sie selber genau wusste, nicht ohne Einwilligung der Gastregierung stattfinden und war völlig von der Zustimmung der arabischen Staaten abhängig. Und die haben, mit Ausnahme von Jordanien, nicht im geringsten daran gedacht, irgendetwas zur Integration der Flüchtlinge tatsächlich zu unternehmen. Ein Vertreter Syriens hat das 1953 folgendermaßen formuliert: Die wirtschaftlichen Projekte betreffen nicht den eigentlichen Kern der Sache, also die Projekte, die von der UNRWA vorgeschlagen wurden. Das Flüchtlingsproblem ist grundsätzlich ein politisches Problem, dessen Lösung in Palästina gesucht werden muss und nirgendwo sonst. Ein ägyptischer Delegierter über die UNRWA-Pläne. Das Problem der Flüchtlinge war eine direkte Konsequenz der Intervention der Vereinten Nationen in die Palästina-Frage und deswegen müssen auch die Vereinten Nationen dafür sorgen, dass die versorgt werden, bis eine gerechte und dauerhafte Lösung gefunden wird. Und wie schaut eine dauerhafte Lösung aus? Gerechte und dauerhafte Lösung? Ja, nur in der Beseitigung Israels und in der Rückkehr der Flüchtlinge. Der Vertreter des Irak, gleichlautend, das ist eine politische Frage, keine wirtschaftliche. Jeder, der sagt, es sei eine wirtschaftliche Frage, gibt sich Mühe, die Fakten zu übersehen. Die einzige gerechte Lösung, eben Rückkehr der Flüchtlinge, und das bedeutet ganz klarerweise Beseitigung Israels, wie der spätere ägyptische Außenminister Mohammed Saleh al-Din 1949 feststellte. Wenn also die Rückkehr der Flüchtlinge gefordert wird, so geht es darum, Zitat, dass sie als Beherrscher des Heimatlandes zurückkommen sollen, nicht als Sklaven, um es noch deutlicher zu sagen, sie wollen den Staat Israel vernichten. Das ist das, was die arabischen Staaten unter einer gerechten und dauerhaften Lösung des Problems betrachtet haben. Die entstandene Sackgasse für die UNRWA war schon relativ früh klar. Der damalige UNRWA-Chef in Jordanien, ein britischer General, hat schon 1952 geschrieben, es sei eine Tatsache, dass die Flüchtlinge in absehbarer Zeit nicht in ihre Heimat zurückkehren können, nicht in ihre Häuser in Palästina zurückkehren können. Und es sollten daher entschlossene Anstrengungen unternommen werden, um die Aufnahmeländer dazu zu bewegen, sie zu integrieren. Und damit man sich der viel wichtigeren Aufgabe, nämlich der Neuansiedlung der Flüchtlinge, widmen kann. Und an anderer Stelle hat er in aller Klarheit gesagt, es ist völlig klar, dass die arabischen Nationen das arabische Flüchtlingsproblem nicht lösen wollen. Sie wollen es als offene Wunde, als Affront gegen die Vereinten Nationen und als Waffe gegen Israel beibehalten. Den arabischen Führern ist es völlig egal, ob die Flüchtlinge leben oder sterben. Man hätte, so dieser britische General, den arabischen Staaten unmittelbar nach Kriegsende erklären müssen, schade, dass es die Flüchtlinge gibt, aber was soll man machen? Da habt ihr eine Summe Geld, integrierte Flüchtlinge, und wenn das erledigt ist, wenn das so geschehen wäre, dann wäre das Problem längst gelöst. Nun, dergleichen hat nicht stattgefunden. Und das alles hat dazu nun geführt, dass wir heutzutage in der paradoxen Situation leben. 2022, die Zahlen sind die letzten aktuellen, die vorliegen, gab es weltweit rund 108 Millionen Flüchtlinge, davon fast zwei Drittel Binnenflüchtlinge. Rund 35 Millionen sind das, was man Flüchtlinge in anderen Ländern, also der Definition nach eigentlich als Flüchtlinge bezeichnen würde. Und von denen werden knapp 30 Millionen vom Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen betreut, in 137 Ländern der Welt. Und dieser UNHCR macht genau das, was er von Anfang an getan hat. Er betrachtet laut Selbstbeschreibung das Finden von dauerhaften Lösungen als seine Kernaufgabe. Die Flüchtlinge sollen also dabei unterstützt werden, ein neues Leben aufzubauen. Und wenn die Rückkehr in die Heimat nicht möglich ist, dann eben durch Integration in die Aufnahmeländer oder Umsiedlung in Drittstaaten. Und so hat diese UN-Organisation, der UNHCR, seit der Gründung 1950 bereits zig Millionen Menschen geholfen, ein neues Leben aufzubauen in einer neuen Heimat. Als einzige Gruppe der Welt haben die Palästinenser ein eigenes Flüchtlingshilfswerk, eben die UNRWA. Und eine Besonderheit, nämlich dass die Definition von Flüchtlingen anders ist, habe ich schon erwähnt. Eine weitere Besonderheit, alle Methoden, die eben laut wie beim UNHCR überall sonst auf der Welt zur Lösung von Flüchtlingsproblemen Anwendung finden, durften auf die palästinensischen Flüchtlinge, auf die arabischen Flüchtlinge keine Anwendung finden. Als einziger Lösungsansatz haben die arabischen Staaten akzeptiert uneingeschränktes Rückkehrrecht nach Israel. Deswegen sagt die UNRWA auch völlig zutreffend aus Anlass ihres 60-jährigen Bestehens, sie habe kein Mandat, um dauerhafte Lösungen für die palästinensischen Flüchtlinge zu finden. Also das, was der UNHCR als seine Kernaufgabe betrachtet, sagt die UNRWA selbst, das dürfen wir gar nicht. Und während das UNHCR eben die Aufgabe besteht, Probleme der Flüchtlinge zu lösen, besteht die Arbeit der UNRWA darin, die Flüchtlinge als Hilfsbedürftige in ewiger Abhängigkeit zu erhalten. Weiterer Unterschied, wer ist anspruchberechtigt? Nicht nur gab es von Anfang an maßlos überhöhte Zahlen und Definitionen, bei denen eigentlich viele als Flüchtlinge gewertet wurden, die gar keine waren, sondern beim UNHCR stehen die im Mittelpunkt, die selbst geflüchtet sind. Und in Ausnahmefällen werden auch Familienangehörige als Flüchtlinge eingestuft, nämlich in den Fällen, in denen es darum geht, Familien nicht zu zerreißen, die auf verschiedenen Länder aufgeteilt sind. Und, wie ich schon erwähnt am Anfang, der Flüchtlingsstatus erlischt in dem Moment, in dem neue Staatsbürgerschaften angenommen werden. Bei der UNRWA ist das alles völlig anders. Die UNRWA operiert auf einer völlig anderen Basis. Für sie gelten nicht nur die ursprünglich geflohenen Palästinenser als Flüchtlinge, sondern alle palästinensischen, auch also die Flüchtlinge und alle ihre Nachkommen. zunächst männlichen Nachkommen, mittlerweile alle ihre Nachkommen. Bei den Palästinensern als einziger Flüchtlingsgruppe weltweit wird dieser Flüchtlingsstatus also sozusagen vererbt, von Generation zu Generation zu Generation, und das seit über 75 Jahren, ohne auf konkrete Bedürftigkeit Rücksicht zu nehmen, also auf die Frage zu schauen, ob die eigentlich Hilfe brauchen oder nicht, und vor allem auch, wenn die Flüchtlinge längst in Wirklichkeit andere Staatsbürgerschaften haben. Bei der UNRWA erlischt der Flüchtlingsstatus eben selbst in diesem Fall nicht. Das führt dann beispielsweise dazu, dass heute 2,3 Millionen Flüchtlinge in Jordanien registriert sind, palästinensische Flüchtlinge, Menschen, die also in Jordanien geboren wurden, die ihr ganzes Leben in Jordanien verbracht haben, die jordanische Staatsbürger sind, die ganz normale Jobs haben, wie andere Jordanier auch, die sind von der UNRWA als palästinensische Flüchtlinge geführt. 2,3 Millionen Flüchtlinge in Jordanien, das ist die größte Teilpopulation sozusagen der verschiedenen UNRWA-Tätigkeitsfelder. Genauso wie Millionen Palästinenser im Gazastreifen und im Westjordanland, obwohl sie in Wirklichkeit seit Jahren de facto unter palästinensischer Verwaltung leben und nicht mehr unter israelischer Verwaltung. Dank dieser und anderer Regeln ist es also gelungen, dass die Palästinenser als einzige Flüchtlingsgruppe der Welt im Laufe der Jahrzehnte nicht geringer geworden sind, sondern sich vervielfacht haben. Von den ursprünglich 700.000 sind wir eben heutzutage bei 5,96 Millionen gelandet. Einzige Gruppe der Welt eben, die im Zuge von Jahrzehnten immer mehr werden statt weniger. Und das schlägt sich dann nieder bei den Zahlen, wenn man da mal vergleicht. Die UNRWA ist heute mit 30.000 Mitarbeitern die bei weitem größte Teilorganisation der Vereinten Nationen. Der zweitgrößte Arbeitgeber im Gazastreifen und im Westjordanland, gleich nach der palästinensischen Autonomiebehörde. Zum Vergleich, der UNHCR, das Flüchtlingshochkommissariat, das sich für alle anderen Flüchtlinge auf der Welt kümmert, für alle anderen zuständig ist, nämlich 6-mal so viel Flüchtlinge auf der ganzen Welt, hat nur knapp 19.000 Mitarbeiter statt 30.000. Statistisch gesehen kommen also auf einen UNRWA-Mitarbeiter 197 palästinensische Flüchtlinge, auf einen UNHCR-Mitarbeiter dagegen 1526 andere Flüchtlinge. UNRWA-Budget im Jahr 2022 1,2 Milliarden, nebenbei bemerkt die größten Geldgeber die USA, die EU und einzelne Staaten, darunter Deutschland mit ungefähr 202 Millionen Dollar im Jahr. Jeder weiß nun, dass Organisationen, Bürokratien, die solche Ausmaße angenommen haben, ein Eigenleben entwickeln. Im Falle der UNRWA hat das auch dazu geführt, dass die UNRWA selbst überhaupt kein Interesse hat, das Flüchtlingsproblem zu lösen, weil das Ende des Flüchtlingsproblems auch das Ende von ihr als Organisation bedeuten würde. Dieser gesamte Apparat, der im Laufe der Jahrzehnte entstanden ist, von den Schulen über die Krankenhäuser bis allen möglichen Sozialeinrichtungen und so weiter, basierend darauf, dass die Flüchtlinge Flüchtlinge sind. Wenn es die nicht mehr gibt, gibt es auch die UNRWA mit all diesen Einrichtungen nicht mehr. Nach dem 7. Oktober wissen wir nun, und spätestens mit dem 7. Oktober haben wir gelernt, in welchem Ausmaß die UNRWA von Hamas-Terroristen und islamischen Dschihad-Terroristen infiltriert wurde. Es ist bekannt geworden, dass UNRWA-Leute direkt am Massaker vom 7. Oktober beteiligt gewesen sind. Es ist klar, dass laut Angaben der israelischen Behörden rund 10% der UNRWA-Mitarbeiter im Gazastreifen Mitglieder der Hamas oder des palästinensischen islamischen Dschihad sind. Dazu gibt es noch etliche Berichte über Befürwortung von und Glorifizierung des Massakers vom 7. Oktober und allgemein von Terror durch die Hamas. Wir alle haben auch gelesen und mitbekommen die Berichte über Tunnel, die direkt unter der UNRWA-Zentrale verlaufen sind, mit einem Strom- und Internetkabel direkt in die UNRWA-Zentrale, ohne dass die UNRWA irgendwas davon mitbekommen hat. Wer es glaubt, erzähl ich. All das ist natürlich nicht neu, sondern das gab es in vergangenen Konflikten schon. Immer wieder ist das passiert. 2014, 2020, 2021, immer wieder wurden in UNRWA-Einrichtungen, in UNRWA-Schulen beispielsweise Raketen gefunden, wurden Tunnel entdeckt. Was hat die UNRWA gemacht? Die UNRWA hat sich entsetzt gezeigt, hatte natürlich keine Ahnung, wie so etwas möglich sein würde und hat, wie sie selber dann bekannt gegeben haben, die Raketen an die Behörden, an die zuständigen Behörden übergeben. Das heißt, an die Hamas im Gazastreifen. Das Problem geht aber weit über das hinaus. Das Problem ist, dass die UNRWA praktisch eine palästinensische Organisation ist. Von den 30.000 Mitarbeitern gibt es einen ganz kleinen internationalen Stab. Der überwältigende Großteil dieser Leute sind Palästinenser. Und als solche ist sie einfach in gewisser Hinsicht auch ein Spiegelbild der palästinensischen Gesellschaft und bleibt als solche auch nicht von den Einflüssen und Kräfteverhältnissen in der palästinensischen Gesellschaft unbeeinflusst. Verzeihung. Jeder wusste, dass in den Rängen der UNRWA etliche Hamas-Mitarbeiter Hamas-Mitglieder arbeiten und das schon lange vor der Machtergreifung der Hamas 2017. Und warum weiß man das? Ja, weil die UNRWA das selbst zugegeben hat, unter anderem. Schon 2004 gab es israelische Vorwürfe über Hamas-Mitglieder in den UNRWA-Reihen. Daraufhin hat der damalige UNRWA-Chef Peter Hansen erklärt, Zitat, in einem Interview, oh, ich bin sicher, dass Hamas-Mitglieder auf der Gehaltsliste der UNRWA stehen. Und ich sehe das nicht als Verbrechen an. Dass die Hamas eine politische Organisation ist, bedeutet nicht, dass jedes Mitglied ein Militanter ist und wir führen keine politische Überprüfung durch und schließen Menschen mit einer bestimmten Überzeugung nicht aus. So haben also über Jahre Hamas-Mitglieder mit mehr oder minder Zustimmung der UNRWA dort Arbeit gefunden. Wie wir im Anfang dieses Jahres erfahren haben, hat sogar der aktuelle Hamas-Chef Ismail Haniyeh einst als Lehrer in einer UNRWA-Schule im Gazastreifen gearbeitet. Insofern ist es nicht überraschend, dass beispielsweise dann bei UNRWA-Angestelltenvertretungen, Angestelltenvertretungswahlen 2012, Hamas-Vertreter alle 11 Sitze im Lehrersektor gewonnen haben, 6 von 7 Sitze im Arbeitersektor, 8 von 9 im Dienstleistungssektor. Die wenigen gewählten Nicht-Hamas-Leute, nebenbei bemerkt, gehörten dem palästinensischen islamischen Dschihad an. In unserer Einrichtungen finden also seit geraumer Zeit schon Gedenkfeiern für Märtyrer der Hamas statt. Beschäftigte des Hilfswerks widmen sich in ihrer Freizeit dem Raketenbau. Mehrfach wurden eben Raketen und Waffenlager entdeckt in UNRWA-Einrichtungen. Zumindest in einem Fall aus dem Jahr 2017 ist auch dort belegt, dass ein leitender Ingenieur der UNRWA direkt ins Hamas-Politbüro gewählt wurde. Und wie Kritiker oft festgestellt haben, ist es im Fall der UNRWA wirklich oft schwer zu sagen, wo das Hilfswerk aufhört und wo die Hamas anfängt. Man kann auch darüber hinaus davon ausgehen, dass fast alle, die an dem Massaker am 7. Oktober beteiligt sind, durch UNRWA-Schulen ihre Bildung erfahren haben und durch UNRWA-Schulen gelernt haben und indoktriniert haben. Ich habe es schon erwähnt, 58% des UNRWA-Budgets fließt in den Bildungsbereich. Über 700 Schulen im gesamten Tätigkeitsbereich der UNRWA, über 500.000 Schüler. Und dabei ist der Gazastreifen ein entscheidender Punkt. Das ist im Unterrichtsjahr 2022 fast 300.000 Schüler allein im Gazastreifen in UNRWA-Schulen von fast 10.000 Lehrern. Dieses Bildungsprogramm der UNRWA im Gazastreifen ist das größte Teilprogramm der gesamten Organisation. Als Unterrichtsmaterial wird in den UNRWA-Schulen immer das der jeweiligen Herkunftsländer verwendet. Das heißt, im Fall des Gazastreifens, des Westjordanlandes, das sind die Bücher der palästinensischen Autonomiebehörde. Nun, wer schon einmal einen Blick in diese Bücher geworfen hat, der weiß, dass es in diesen Büchern vor religiös begründeten Judenhass nur so wimmelt. Die sind voll von Lobpreisungen für Märtyrertum, für Gewalt und Terror gegen Israel. Fast nichts ist in diesen Büchern über eine Erziehung zur Toleranz, zu gemeinsamen Leben, einander leben, zu Frieden oder dergleichen zu finden. Generationen für Generationen werden einfach Palästinenser mit diesen Lehrbüchern und in diesen Schulen mit Terrorverherrlichung indoktriniert und ihnen wird eingebläut, dass die einzige Lösung ihres Schicksals Sie haben es sicher schon erraten, in der Rückkehr nach Israel besteht und in nichts sonst. Die UNRWA haben zwei Experten deswegen kommentiert, ist zwar nicht direkt selbst an gewalttätigen oder terroristischen Aktivitäten beteiligt, aber alles, was sie tut, trägt dazu bei, das Ethos am Leben zu erhalten, das einen gewalttätigen palästinensischen Kampf anregt und ermutigt. Ich komme langsam zum Schluss. Was soll man also tun mit einer Organisation wie der UNRWA in dieser Zeit? Die UNRWA verteidigt sich stets mit der Behauptung, sie sei einfach unentbehrlich, niemand anderer könne die Dienste erledigen, für die sie eben zuständig ist. Das könnte niemand anderer machen und man muss sagen, auf kurze Sicht gesehen wird das auch wahrscheinlich stimmen. Ja, die UNRWA hat sich auch einfach unentbehrlich gemacht durch die Art und Weise, wie sie eben seit Jahrzehnten ihre Strukturen aufgebaut hat. Sie verfügt also wirklich über einen Apparat wie sonst niemand, aber mittel- und langfristig muss es heißen, der Umstand, dass die UNRWA genau zu dem geworden ist, wovor sie selbst immer gewarnt hat, kann nicht ein Argument dafür sein, diese Organisation weiter zu befürworten und aufrechtzuerhalten, sondern muss ganz im Gegenteil das Argument dazu sein, endlich Änderungen vorzunehmen und sie aufzulösen. Eine Auflösung der UNRWA, das ist auch klar, wird nicht von heute auf morgen gehen können. Und man muss hier unterscheiden zwischen den verschiedenen Bereichen, in denen die UNRWA tätig ist, in den verschiedenen Ländern. Und die Schritte, die man vornehmen kann, müssen an die jeweiligen Situationen in den verschiedenen Ländern angepasst werden. Also blöd gesagt, Jordanien ist nicht der Libanon und die Probleme von palästinensischen Flüchtlingen in Jordanien sind andere als in Syrien oder im Libanon. Also ein erster Schritt müsste erst einmal sein, auf jeden Fall unabhängig davon, in welchem Land man, mit welchem Land man sich beschäftigt. Der erste Schritt müsste einmal sein, es muss Schluss sein mit der Vererbbarkeit des Flüchtlingsstatus palästinensischer Flüchtlinge. Es muss Schluss gemacht werden mit der Fiktion, dass Millionen von Palästinenser Flüchtlinge seien, die, auch wenn das mit deren konkreter Lebenssituation oftmals überhaupt nichts zu tun hat, und dass Millionen von Palästinensern so lange Flüchtlinge bleiben würden, bis sie nach Israel zurückkehren. Auch mit diesem Rückkehrrecht muss Schluss gemacht werden, und zwar ein für alle Mal. Im Beispiel Jordanien, ich habe es schon einmal erwähnt, ist die Situation ja völlig absurd. Da herrscht eine Situation wie nirgendwo auf der Welt, das mit einem Flüchtlingsproblem zu tun hat. Bürger eines Staates, von denen die meisten dort geboren sind, ihr ganzes Leben dort verbracht haben, den Schutz dieses Staates genießen, nie durch einen Krieg vertrieben oder sonst wie zu Flüchtlinge wurden, die Pässe dieses Staates haben, die mit diesen Pässen auf der ganzen Welt herumreisen können, die an Wahlen teilnehmen, die selbst hohe Regierungsämter bekleiden können. All diese Leute werden als Flüchtlinge registriert, die zu einem anderen Staat gehören. Das ist völlig absurd und mit keinem wie auch immer gearteten Argument vernünftig zu verteidigen. Also im Fall von Jordanien ist es völlig klar, es gibt nicht den geringsten Grund, warum diese Organisation in Jordanien für 2,3 Millionen Flüchtlinge zuständig sein soll. Sie muss dort schlicht und ergreifend aufgelöst werden. Die Einrichtungen, die es gibt und die unter Umständen nötig sind, müssen schlicht und ergreifend an den jordanischen Staat übergeben werden und von diesem geführt werden. Dazu kann es finanzielle Beihilfen geben. Das wäre im Fall Jordaniens nichts Neues. Jordanien ist seit seiner Gründung immer von ausländischen Hilfszahlungen und Geldern auf Hilfszahlungen und Gelder angewiesen gewesen. Wenn UNRWA-Einrichtungen übernommen werden, kann es auch dafür Geld geben. Aber es gibt keinen Grund, warum die UNRWA dort überhaupt existiert. Ähnlich, bisschen anders, aber ähnlich sieht es auch im Westjordanland aus und bis vor dem Krieg, sagen wir mal, im Gazastreifen. Über 90% der Palästinenser im Westjordanland leben nicht unter israelischer Kontrolle, sondern unter alleiniger palästinensischer Kontrolle. Die palästinensische Autonomiebehörde behauptet, sie sei ein Staat, Palästina sei ein Staat. Sie bemühen sich auch, als Staat anerkannt zu werden und unternehmen gerade wieder einen neuen Anlauf, bei den Vereinten Nationen als Staat anerkannt zu werden. Nun, wenn das der Fall ist und wenn sie meinen, sie sind ein Staat, ja, dann sollen sie sich gefälligst auch um ihre Staatsbürger kümmern, wie andere Staaten das auch tun. Das heißt, selbst wenn diese Flüchtlinge, wenn man lange diskutieren kann, ob das Flüchtlinge wirklich sind im eigentlichen Sinn des Wortes, weil die das historische Palästina nie verlassen haben, wie auch immer das sei, auch im Westjordanland kann die Lösung langfristig, mittel- und langfristig nur darin bestehen, UNRWA-Einrichtungen müssen in die Hoheit der PE übergeben werden, der Autonomiebehörde. Dafür kann es finanzielle Unterstützung für die PE geben. Diese muss aber, und das muss man auch gleich dazu sagen, endlich damit verbunden werden, dass die Geldgeber der PE, und das sind die USA, die EU und europäische Staaten, dass die endlich auch Druck auf die PE ausüben, um endlich auch Reformen im Schulsystem vorzunehmen, um endlich damit mit diesen Schulbüchern ein Ende zu setzen, in denen Verhetzung, Glorifizierung von Märtyrertum und Diffamierung und Verteufelung Israels permanent stattfindet. Die westlichen Länder haben hier enormen Einfluss, oder nein, sie haben ihn nicht, sie könnten ihn haben, wenn sie ihn denn wahrnehmen wollten. Es wird auch hier dringend Zeit, dass sie das endlich tun. Was bleibt noch? Es bleiben Syrien und der Libanon. Nun ist völlig offensichtlich, Syrien ist natürlich durch den Krieg der letzten Jahre eine ganz besondere Situation und auch der Libanon ist ein höchst komplexes Problem. Was man aber auf jeden Fall in beiden Ländern mal tun muss, ist, man müsste erst mal feststellen, wie viele palästinensische Flüchtlinge leben denn dort eigentlich tatsächlich. Denn im Libanon ist es zum Beispiel so, dort sind offiziell laut UNRWA über knapp 500.000 palästinensische Flüchtlinge registriert. 2017 hat eine statistische Erhebung stattgefunden des libanesischen Zentralamts mit statistischen Zentralamts zusammen mit palästinensischen Zentralamt für Statistik. Da kam raus, tatsächlich leben nicht 500.000 Palästinenser in Libanon, sondern 175.000 vielleicht. In etlichen der angeblich palästinensischen Flüchtlingslagern sind heutzutage Palästinenser in der Minderheit. Beispielsweise im Shatila-Camp leben heutzutage nicht einmal ein Drittel mehr, sind nicht mal mehr ein Drittel Palästinenser. Also ein erster Schritt muss im Libanon darin bestehen, mal festzustellen, wie viele sind es tatsächlich. Und dann kommt man dazu, gut, 175.000 ist ein Problem, ist eine Zahl, die auch bewältigbar ist. Auch da wird es über kurz oder lang darauf auslaufen müssen, dass die Aufgaben der libanesische Staat übernimmt. Und vor allem muss in Libanon auch Druck ausgeübt werden, endlich diesen Zustand der völligen Rechtlosigkeit, den Palästinenser unterworfen sind, zu beenden. Sie haben dort keine Arbeitserlaubnis, sie haben keinerlei staatliche staatlichen Zuschüsse, Hilfen können nichts, also sind wirklich staatenlose im schlechtesten Sinne des Wortes. Das ist seit 75 Jahren ein Skandal, der nach wie vor anhält und der dringend geändert werden muss. Und in Syrien ist es ganz ähnlich. Dort sind über 600.000 registriert. Auch dort ist die Zahl viel geringer, zumal auch jetzt im Zuge des syrischen Krieges natürlich viele auch als Flüchtlinge aus Syrien wieder woanders hingegangen sind. Aber in beiden Ländern besteht natürlich die Lösung auf längere Sicht. Die Arbeit der UNRWA muss in der Form beendet werden. Das, was tatsächlich an Flüchtlingen noch dort lebt, muss in die Aufgabe und ins Hoheitsgebiet des Flüchtlingshochkommissariats UNHCR übertragen werden. Und das muss sich, so wie überall anders auf der Welt, um was kümmern? Um Neuansiedlung und um Einbürgerung, entweder in den Staaten, in denen sie jetzt leben, oder in Drittstaaten. Wir haben gesehen, der Hauptgrund für das Scheitern der früheren UNRWA-Bemühungen war die Weigerung der arabischen Staaten und eine Weigerung, die natürlich darin bestanden hat, das Ergebnis des israelischen Unabhängigkeitskrieges zu akzeptieren und den jüdischen Staat zu akzeptieren. Und im Grunde hat sich das Problem bis heute nicht verändert. Das ist bis heute noch immer dasselbe Problem. Und genau das ist, ich komme ganz auf den Anfang zurück, ist eben der Grund, warum die UNRWA überhaupt noch existiert und ist aber gleichzeitig eben auch das wichtigste Argument, warum sie endlich abgeschafft gehört. Warum das nicht passiert, hat niemand geringer als Mahmoud Abbas in dankenswerter Klarheit zum Ausdruck gebracht. Der hat Ende Januar Staaten kritisiert, die UNRWA-Zahlungen eingestellt haben. Interessanterweise hat er sich in diesem Protest gegen diese Einstellung der UNRWA-Zahlungen mit keinem Wort darüber beklagt, dass daraus eine humanitäre Notsituation entstehen würde oder dass da ein humanitäres Problem besteht, sondern ganz im Gegenteil, er hat gesagt, Zitat, diese Kampagne zielt darauf ab, das Problem der palästinensischen Flüchtlinge zu lösen. Hört, hört, was für ein Skandal. Und steht im Widerspruch zur UN-Resolution, auf deren Grundlage die UNRWA 1949 gegründet wurde. Und Abbas betonte, dass, Zitat, die Flüchtlingsfrage das Kernstück der palästinensischen Sache ist. Es gibt keine Lösung für die palästinensische Frage außerhalb der Rückkehr der Flüchtlinge gemäß Resolution 194. Das ist die Haltung der palästinensischen Autonomiebehörde, der moderaten palästinensischen Autonomiebehörde. Genau diese Haltung ist es, für die UNRWA steht. Genau diese Haltung ist es, die UNRWA den ihnen überantworteten Kindern aufs Auge drückt seit Jahrzehnten. Sie ist der Grund, warum es die UNRWA überhaupt noch gibt, warum es nach wie vor 75 Jahre nach dem israelischen Unabhängigkeitskrieg noch immer 58 Flüchtlingslager gibt, in denen die UNRWA tätig ist. Und ich habe es schon mehrfach gesagt, diese Haltung, die geändert werden muss, ist das beste Argument, warum die UNRWA und diese Haltung endlich abgeschafft werden muss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Technik ist nicht mein Ding. Ich nehme es jetzt in die Hand. Erstmal möchte ich Ihnen danken fürs Zuhören und dann möchte ich wissen, wie viele neue Fans Florian jetzt bekommen
das, hat. Das ist wirklich nicht die Frage.
Da ist schon einer. Wer ist Anwesende? Wir können jetzt kurz in die Diskussion gehen. Meine Frage ist ja noch nicht ganz beantwortet. Glaubst du, dass die arabischen Staaten jetzt in eine neue Phase eintreten aufgrund der letzten Entwicklung? Und in der Zeit, in der er antwortet, dürfen Sie die Hände heben und ich gucke, wer gerne noch eine Frage stellen möchte.
Also ich habe mir das schon gedacht, wie du das erste Mal gesagt hast, die arabischen Staaten sind längst in eine andere Phase eingetreten. Also das, was mit dem Stichwort Abraham Accords verbunden ist, ist ja jetzt keine neue Entwicklung und ist auch keine, die erst jetzt nach dem 7. Oktober stattgefunden hat. Die arabischen Staaten haben sich selbst lange Jahrzehnte praktisch selbst zu Geiseln der palästinensischen Sache gemacht, indem sie jegliche Beziehung, der Normalisierung der Beziehung zu Israel von einer Lösung des Palästinenserproblems abhängig gemacht haben. Etliche arabische Staaten sind schon vor geraumer Zeit zu dem Schluss gekommen, dass das eine Haltung ist, die sie selbst behindert, die ihnen ihre eigene Zukunft verbaut und dass eine bessere Zukunft für sie nicht zuletzt in normalen Beziehungen zu Israel besteht, wirtschaftlichen Beziehungen, selbstverständlich auch vor dem Hintergrund der gemeinsamen Bedrohung durch den Iran, auch in verbesserten gemeinsamen militärischen Beziehungen. Aber die arabischen Staaten sind schon lange dieses palästinensischen Problems satt. Also von Jordanien angefangen über Saudi-Arabien und so weiter. Man könnte jetzt etliche Zitate anführen. Also beispielsweise der berühmte saudische Kronprinz Salman ist berühmt dafür, dass er in einem Treffen mit jüdischen Organisationen in den USA gemeint hat, die Palästinenser müssen sich endlich zurück an den Verhandlungstisch setzen und Frieden machen. Und wenn nicht, dann sollen sie den Mund halten und sie nicht dauernd beklagen. So, das ist die Haltung der palästinensischen Staaten, der arabischen Staaten. Also da hat schon längst ein Umdenken stattgefunden. Nun ist es so, dass mit Syrien und dem Libanon natürlich zwei wirklich schwierige Fälle vorliegen. Ich meine, sowohl der Libanon als auch Syrien sind de facto, sagen wir mal so, man braucht sehr viel Fantasie, um das als normale Staaten zu betrachten, in beiden Fällen. Im Libanon hat de facto eine pro-iranische Terrororganisation den Staat okkupiert und sich unterworfen, ist dort die politisch und militärisch stärkste Kraft. Das ist schon heute kein funktionierender Staat mehr und dort dann die Probleme der palästinensischen Flüchtlinge zu lösen, ist natürlich eine enorme Herausforderung. Aber also ich habe diese Wirtschaftsgutachterkommission mehrfach erwähnt, die hatte natürlich recht mit ihrer Feststellung, dass viele der Probleme der Flüchtlinge, der palästinensischen Flüchtlinge, keine anderen sind als die der Araber allgemein. Und das trifft natürlich auf den Libanon zu. Und Syrien ist natürlich ähnliche Situation, also ein Staat, in der es einen Diktator gibt, der lang nicht mal das ganze Land unter Kontrolle hat, und selbst in den Teilen, die er unter Kontrolle hat, hat er nicht das Sagen, sondern Russen, Iraner und andere. Und natürlich gibt es auch jetzt ein größeres Problem mit dem Gazastreifen. Kein Mensch weiß, wie die politische Ordnung im Gazastreifen ausschauen wird, wenn dieser Krieg einmal zu Ende ist. Also natürlich sind das grobe Probleme, aber da sind eben Probleme, die weit über die palästinensische Flüchtlingsfrage hinausgehen. Das sind Staaten, die ihre Probleme ohnehin lösen müssen, palästinensische Flüchtlinge hin oder her. Die anderen Staaten haben lang schon umgedacht und sind lang schon nicht mehr der Ansicht, dass von der palästinensischen Frage ihr eigenes Verhältnis zu Israel abhängig gemacht werden sollte.
Also vielen Dank für die Frage. Ich habe drei Wortmeldungen gesehen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir leider nicht sehr viel Zeit für die Diskussion haben. Deshalb bitte ich um kurze Fragen, keine Pro-Vorträge. Und das war einmal Herr Arnold, dann Herr Professor und da hinten der Herr. Ja, später. Ja. Wir machen die jetzt nacheinander, die Fragen. Da war bisher keiner, der nicht gefilmt werden wollte, ne? Richtig?
Genau. Unser Oligopol der Macht ist Ihnen ein Begriff, denke ich mal. Und hier ist für mich die Fragestellung natürlich, inwieweit wir das auflösen können, insbesondere vor dem Hintergrund des Hochkommissars. Und dabei auch, wie wir als Demokratien hier aktiv werden können, um hier die nötigen Akzente zu setzen, um hier diese Selbstdefinition der Kollegen von der UNWA aufzulösen. Gibt es da irgendwie Ansätze, die Sie vorschlagen könnten und wie wir jetzt hier konkret auch aktiv werden könnten? Dankeschön.
Herr Professor, nächste Frage bitte.
Vielen Dank für diesen außerordentlich erhellenden und faktengesättigten Vortrag. Welchen Umfang haben die Unterstützung der UNWA in Österreich und in Deutschland? Wie hoch ist der Anteil der EU und der USA im Gesamtbudget? Und welche Chancen gibt es in der UNO-Vollversammlung, die UNWA aufzulösen, angesichts der Mehrheitsverhältnisse und der Einstellung Ihres Generalsekretärs?
Vielen Dank. Und jetzt Sie bitte noch. Moment, bitte warten Sie noch auf das Mikro, bitte.
Mein Name ist Peter Seel. Ich habe zwei konkrete Fragen. Das erste ist, gibt es in Jordanien immer noch ein Flüchtlingslager? Ich war 1961 in Jordanien, da gab es zwei Flüchtlingslager. Nach Ihrer Darstellung ist ja Jordanien ein anderer Fall. Die zweite Frage ist, ich habe gehört, dass im November, glaube ich, vorigen Jahres, das Entwicklungsministerium 90 Millionen Euro an die UNRWA gezahlt hat. Auf welcher Grundlage ist das passiert und wieso?
Dann war hier noch die letzte Frage, Barbara.
Ja. Vielen Dank. Mein Name ist Barbara Wichstein. Im Grunde genommen knüpft meine Frage ein bisschen an die erste an. Ich bin von Hause aus Rechtsanwältin und ich kriege das im Kopf nicht so überein, dass es hier zwei unterschiedliche Begriffe gibt oder Definitionen von Flüchtlinge und dass die UNRWA quasi ihre eigene Definition haben kann. Und ich glaube, Sie werden ja gleich noch auf die politische Situation eingehen, Abschaffung der UNRWA. Aber wie realistisch sehen Sie es einfach, dass man diese Definition von einem Flüchtlingsbegriff einfach mal ändert, wenn man schon nicht die UNRWA auflösen kann?
Ich fange mit Jordanien an. Das ist die schnellste und einfachste Frage. Also ja, es gibt in Jordanien noch Flüchtlingslager, aber die Mehrheit der palästinensischen sogenannten Flüchtlinge in Jordanien lebt nicht mehr in Flüchtlingslagern. Also es gibt sie noch, aber die sind weitaus weniger bedeutend als in anderen Ländern, wo die UNRWA tätig ist. Wie kann man eine Veränderung bewirken? Naja, also Verzeihung, die Frage dort war noch nach den Verhältnissen. Also wie gesagt, 2022 hat das UNRWA-Budget 1,2 Milliarden Dollar betragen. Die USA waren der größte einzelne Geldgeber mit 344 Millionen Dollar, also kann man sagen ein Viertel rund. Und Deutschland war, die EU war der zweitgrößte Geldgeber, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht hier. Deutschland war dann abgesehen davon aber nach den USA der größte staatliche Geldgeber mit 202 Millionen Dollar im Jahr 2022. Auf welcher Basis Gelder gezahlt werden? Naja, es gibt unterschiedliche Töpfe, in die Gelder einbezahlt werden. Es gibt einerseits den Beitrag, der an die Europäische Union fließt und in den Beitrag der Europäischen Union für die UNRWA fließt. Und abgesehen davon gibt es noch Unterstützung für meistens konkrete UNRWA-Projekte oder konkrete Projekte, die unter dem Dach der UNRWA durchgeführt werden. Ich weiß jetzt nicht genau, was diese 90 Millionen waren, auf die Sie hingewiesen haben. Das wird vermutlich in Bezug auf irgendwie konkrete Entwicklungsprojekte getätigt worden sein. Also das ist meistens keine Pauschalbeträge, die so überwiesen werden, sondern das sind meistens, auch im Fall der österreichischen Zahlungen, viel weniger natürlich als Deutschland, aber sind das dann meistens konkrete Projekte, die dort mitfinanziert werden. Ja, und das Geld ist schon der Punkt. Also natürlich, angesichts der Mehrheitsverhältnisse in der UN-Generalversammlung ist es natürlich völlig unrealistisch, dass dort eine Entscheidung getroffen wird, dass die UNRWA abgeschafft wird. Aber auch die UNRWA kann nicht von Luft und Liebe alleine leben. Das heißt, die UNRWA braucht Geld. Und das Geld kommt im Wesentlichen von westlichen Staaten. Das heißt, die westlichen Staaten, die USA, die EU und Deutschland als wichtiges EU-Mitglied haben natürlich einen enormen Hebel in der Hand, weil sie die Finanzierung haben. Und sie können über den Druck der Gelder natürlich enorme Veränderungen bewirken. Sie müssten es halt nur mal versuchen, das auch wirklich einzusetzen, anstatt das einfach alles immer zu zahlen und zu sagen, ja, kann man halt leider nichts machen. Warum gibt es diese unterschiedlichen Definitionen? Ich habe versucht, Ihnen zu erklären, wie sie zustande gekommen sind. Warum es die gibt, hat keine rationale Begründung. Also außer den Umstand, dass die arabischen Staaten von Anfang an darauf gedrängt haben, dass palästinensische Flüchtlinge anders behandelt werden müssen als alle anderen Flüchtlinge weltweit, und dass sie konsequent sich jeder Lösung des Problems verweigert haben von Anfang an. Das ist der Unterschied, der einzige, der wirklich tatsächlich existiert. Auch da ist es so, das Geld ist ein wesentlicher Faktor. Und wenn Länder ihre Zahlungen einstellen, wie das jetzt auch andere europäische Staaten gemacht haben, auch wenn mittlerweile einige schon wieder Gelder freigegeben haben, hat das natürlich eine gewisse Wirkung. Die UNRWA selbst wird sich von sich aus nicht auflösen. Die hat ein Interesse daran, weiter zu bestehen, so wie jede große bürokratische Organisation das hat. Natürlich ist es möglich, zumindest über den Hebel des Geldes einiges zu bewirken. In Ländern wie beispielsweise Jordanien, man wird das versuchen müssen, anders zu formulieren und man wird versuchen müssen, das freundlich zu machen, aber Jordanien hat keine Wahl. Jordanien ist von internationaler Unterstützung abhängig. Jordanien kann es sich nicht leisten, Nein zu sagen, oder könnte es sich nicht leisten, wenn tatsächlich eine einigende Haltung sozusagen von Seiten der wichtigsten Geldgeber vorhanden wäre. Ähnliches gilt für die Autonomiebehörde im Westjordanland. Ich meine, die ist zu enormen Teil von ausländischen Unterstützungen abhängig. Es müssten die Staaten, die diese Gelder zur Verfügung stehen, halt dann endlich auch mal was machen mit dem Einfluss, den sie eigentlich ausüben könnten, wenn sie denn wollten. Ist halt bis jetzt nicht geschehen. Müsste endlich einmal getan werden. Habe ich was? Habe ich Ihre Frage beantwortet?
Okay. Gut, dann habe ich hier noch eine Wortmeldung und noch einen kleinen Kommentar. Einen Moment noch, Michael. Jochen, wir hatten mal eine Frau Flohr vom Auswärtigen Amt. Ja. Im Auswärtigen Amt.
Abteilungsleiterin Internationales und UN-Organisation.
Also die auch für diesen Bereich Geld geben in die Gebiete zuständig war. Und ich kann mich noch an den einen Satz erinnern, als wir sie darauf hinwiesen, dass doch das Geld bitte mehr überprüft werden sollte. Da sagte sie, naja, wir geben ja nicht direkt Geld, wir fördern Projekte. Und dann haben wir gesagt, ja, aber das hilft ja, das Geld woanders einzusetzen. Und sie hat gesagt, wir können nicht einstellen, es ist ein humanitäres Projekt und wir können in Gaza, wir können nicht aufhören, Geld zu geben. Damals lachte unser Publikum hier, weil wir haben es schon verstanden, dass das keine gute Erklärung war. Inzwischen ist aber Frau Flohr Botschafterin irgendwo geworden. Insofern war das jetzt kein Hindernis.
Also wenn ich kurz was dazu noch sagen kann, Entschuldigung, Michael, ich glaube schon, dass sich jetzt mit dem 7. Oktober ein bisschen was geändert hat. Und wenn man das liest, auch in der öffentlichen Debatte, in den Zeitungsforen und so weiter, es hat da schon ein Stimmungswandel stattgefunden. Und die Einstellung zur UNRWA hat sich tatsächlich geändert. Und ich meine, jetzt allein auch, dass jetzt in einer Zeitung wie der Taz ein Gastkommentar erscheinen kann, in dem gesagt wird, diese Organisation muss aufgelöst werden, ist schon auch ein Zeichen, dass sich was geändert hat. Nebenbei bemerkt, ich kenne den, der das geschrieben hat. Aber also ja, keine Namen. Aber das Interessante dabei ist immer diese Argumentation, die dann immer kommt, ja, man kann ja nicht anders und man muss ja und alles würde immer viel schlimmer werden. Also man müsste sich nur mal vorstellen, wie hätte sich die deutsche Regierung verhalten, wenn sie mit einer Organisation zu tun gehabt hätte, von der sie erfährt, dass 10% ihrer Mitarbeiter RAF-Mitglieder sind? Also wir würden keine Sekunde lang diskutieren, was mit so einer Organisation geschehen sollte. Aber im Fall der UNRWA...
Letzte Frage, kurze Frage bitte.
Danke für den tollen Vortrag, Florian. Eine Frage zu Gaza ganz konkret, weil da ist gerade die Ruptur und da kann man vielleicht ansetzen. Alles andere braucht man eben eine Zweidrittelmehrheit in der Generalvollversammlung. Alle 3 Jahre wird über die Definition abgestimmt und es wird eben so abgestimmt, weil die Mehrheitsverhältnisse dort so sind. Aber in Gaza ist was passiert, 7. Oktober, Israel... Ganz konkrete Frage, wie schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein? Israel sagt, erstmal geht es um die humanitäre Hilfe. Im Moment ist es schwierig, von anderen Organisationen zu übernehmen. Dann ist Israel das mitgeschickt passiert. Die Organisation, die sie wollten, die World Central Kitchen, dann haben sie die leider selber bombardiert, gerade aus Versehen. Aber wie realistisch schätzt du die Verteilung humanitärer Güter ein durch andere Organisationen, UNRWA rauslassen? Auf Befehl Israels, natürlich erstmal. Und das andere betrifft ja die Schulbildung, die Schulbücher. Ich glaube, der Verteidigungsminister Gallant sagte irgendwie, UNRWA wird nicht mehr für Bildung zuständig sein, wenn wir irgendeine Lösung von den Gaza-Staaten finden. Da kann man, glaube ich, einhaken. Geschieht da schon was? Ist dir was an dein Ohr gedrungen? Diese zwei Dinge in Gaza selber, weil das gerade der Punkt ist, wo man vielleicht reinkommt, auch im Auswärtigen Amt.
Danke, Michael Spanner, unser Vorstandsmitglied. Jetzt letzte Antwort, kurze
Antwort. Im Gazastreifen ist es natürlich so, dass die UNRWA eine gute Infrastruktur hat. Und natürlich ist es so, dass die Organisation ist, die am meisten verteilen könnte, wenn sie das denn tun würde. Ob das wirklich andere nicht könnten, ist nicht so klar zu sagen. Also es gab zwischendurch, die sind dann schnell wieder verschwunden aus den Nachrichten, aber es gab ja schon sehr wohl Stellungnahmen von Mitarbeitern anderer Organisationen, die gesagt haben, ja, wir könnten das schon übernehmen. Dann ist Generalsekretär Guterres reingegrätscht und hat einen Rundbrief an die Mitarbeiter von WHO und anderen Organisationen ausgeschickt, in dem sie gesagt haben, sie sollen ja nicht sagen, sie können das übernehmen, weil unsere Organisation vor Ort ist die UNRWA und niemand anderer soll die Arbeit machen als die UNRWA. Also Guterres hat die anderen UN-Organisationen aufgefordert, keine Arbeit zu übernehmen, die die UNRWA macht. ist auch schnell wieder aus den Nachrichten verschwunden, wenn das überhaupt größere Medien berichtet haben. Aber also da wird ja ganz gezielt auch sozusagen verhindert, dass irgendwas stattfinden kann. Jana, du hast es erwähnt, ich meine, die Tatsache, Israel hat ja versucht, mit dieser Organisation einen alternativen Weg zu finden, Hilfsgüter zu verteilen. Das ausgerechnet dann mit einem Dreck dieser Organisation halt irgendwie so ein schreckliches Versehen passiert, wie das passiert ist, ist halt ein besonders beschämender Faktor und trägt jetzt auch nicht gerade dazu bei, dass viele andere Organisationen da irgendwie sich bereit erklären, da einzuspringen und sowas zu übernehmen. Aber also ich bitte um Nachsicht, nachdem auch die israelische Regierung bis jetzt nicht in der Lage ist, irgendwie zu sagen, wie es weitergehen soll im Gazastreifen, bin ich nun wirklich nicht in der Lage, dazu irgendwas Sinnvolles sagen zu können. Also ich habe keine Ahnung, wie das in Zukunft sein soll. Was die UNRWA-Schulen betrifft, das ist, da muss man immer vorsichtig sein. Also ich meine, die UNRWA-Schulen, wie gesagt, die haben ja, die UNRWA bezieht ihre Schulbücher immer von den lokalen Behörden. Das heißt, es ist nicht, die UNRWA macht keine eigenen Schulbücher, sondern es sind die der PA. Das heißt, das Problem sind in dem Fall nicht UNRWA-Schulbücher, sondern die Schulbücher der palästinensischen Autonomiebehörde. Die moderat ist angeblich, die an Frieden interessiert ist und so weiter und so fort. Ja, man kann sich mal, also es gibt ja etliche Studien dazu und wir, also ich selbst habe vor einem Jahr, zwei Jahren auch eine Studie anhand von fast 130 aktuellen palästinensischen Schulbüchern durchgeführt und mir halt angeschaut, was die so verbreiten, was die so den Kindern beibringen. Das ist einfach der blanke Horror. Und da muss man ansetzen und das ist selbstverständlich eine Sache, wo die Europäer, also immer die Hauptfinanzier der palästinensischen Autonomiebehörde ist die EU und sind europäische Staaten. Die haben die verdammte Verantwortung, diesen Einfluss, den sie haben, auf wirklich geltend zu machen. Anstatt dann irgendwelche schwindligen Organisationen zu organisieren, wie so ein Forschungsinstitut, das dann zum Schluss kommt, das ist alles wunderbar mit diesen Schulbüchern und es gibt überhaupt kein Problem und die sind beste UNESCO-Standards, die da erfüllt werden. Das ist völliger Quatsch. Die Staaten müssen hier endlich einmal Verantwortung übernehmen, dass mit ihrem Geld nicht Hetze und Terrorverherrlichung finanziert und produziert wird.
Das war ein wunderbares Schlusswort, lieber Florian. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du extra aus Wien hierher gekommen bist, um uns diesen sehr, sehr inhaltsreichen und wichtigen Vortrag zu halten. Ich wünschte, die Politik in der Nähe hier gelegen, in den Ministergärten ein Stückchen weiter, hätte das auch mal wirklich zur Kenntnis genommen. Aber es gab schon genug Versuche, die Politik zu informieren. Warum so wenig geschieht, ist ein Rätsel. Meine Damen und Herren, noch ein ganz kurzer Hinweis zu MENA-Watch. Das ist ein Think Tank, der in Wien seinen Sitz hat und sich mit Videos und Hintergrundberichten zum Nahen Osten beschäftigt. Das ist Mideast North Africa Watch. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, wenn Sie diese Dinge, die heute erwähnt wurden, noch vertiefen möchten, die Website zu besuchen oder sich draußen für den Newsletter einzutragen. Da kommen immer spannende Themen als Vorschau. Ich bitte jetzt um Nachsicht, dass ich mich verabschiede und an Jochen weitergebe für die Wahl.
Der gleich ergänzt, dass Maja Zeben bei MENA-Watch tolle Gespräche immer führt, die da auch regelmäßig veröffentlicht werden. Also es lohnt sich, MENA-Watch zu betrachten. Lieber Herr Merkel, auch von meiner Seite, Dankeschön. Herzlichen Dank. Das war sehr nett.
Danke, Frau Banschel.
Eine Produktion von MENA-Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.